Ich weiß nicht, wer von euch in den letzten Tagen so die Nachrichten aufmerksam verfolgt hat. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat wieder ein Wort zum Jahre erklärt. Das Wort des Jahres 2016, postfaktisch. Ich weiß nicht, könnt ihr damit was anfangen? Postfaktisch? Faktisch ist faktisch, ja. Okay. Und postfaktisch, post ist danach faktisch. Was soll das denn sein? Es versucht, so eine Bewegung zu beschreiben, bei der es gar nicht um einen tatsächlich belegbaren Wahrheitsgehalt einer Aussage geht, sondern um Gefühle und um Empfindungen, die man beispielsweise durch moderne Medien, Mails, Facebook, Twitter versucht ganz massiv zu verbreiten und damit so eine Stimmung, damit eine Meinung zu bilden. Es werden Erklärungsmuster zurechtgebogen. Ja, eigentlich geht es um gefühlte Wahrheiten. Die werden als Faktoren beschrieben. Also ich glaube, nicht wenige Menschen meinen mit Christsein gibt es da ganz viel Ähnlichkeiten. Die gefühlte, die empfundene Wahrheit ist wichtiger als die Fakten, sind wichtiger als die Fakten. Okay, wenn man den Wahrheitsbegriff, den klassischen Wahrheitsbegriff von Descartes nimmt, ist ja auch etwas da dran. Cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich, oder vereinfacht gesagt, nur was beweisbar ist, ist wahr, ist faktisch. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn du Christ wirst, sagen wir, vergib dir Gott deine Sünden. Ist das faktisch? Ist das beweisbar? Descartes fragt nach dem Beweis. Ist das beweisbar? Mit unseren menschlichen Mitteln eher nicht, ne? Also eher deutlicher ein Gefühl, ein Empfinden. Gesteuert von wem? Vom Heiligen Geist? Ist der beweisbar? In Descartes-Kategorien ebenfalls wieder nicht. So ein Beispiel. Aber wir merken, christlicher Glaube ist tatsächlich mit einem auf Menschen begrenzten Wahrheitsbegriff nicht richtig fassbar. So wie letztendlich ja Gott auch nicht damit fassbar ist. Paulus, der Apostel Paulus, hat es im Korintherbrief Kapitel 1 einmal so versucht zu umschreiben. Dort heißt es ab Vers 21, obwohl die Weisheit Gottes sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Darum beschloss er, durch die Botschaft vom Kreuzestod, also von dem Sterben Jesu Christi am Tod, die der menschlichen Weisheit als Torheit erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Die Juden fordern von Gott sichtbare Machterweise. Die Griechen suchen ihn in allen Dingen einen Sinn, den die Vernunft begreift. Wir aber verkündigen den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen aber barer Unsinn. Aber alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Das hat viel von dem Postfaktischen, ne? Es gibt aber auch noch eine andere Seite Gottes. Eine Seite, die eben ganz und gar nicht diesem Postfaktischen, diesem Empfundenen ähnelt, sondern eine Seite, die dem ganz entgegensteht. Weiß, was für ein Wort man finden würde. Ich habe das mal versucht, mit nicht postfaktisch in dem Wortspiel zu bleiben, sondern präfaktisch. Prävorfaktisch. Eine Seite, bei der die Fakten bereits benannt werden, lange bevor sie eintreten. Die Bibel hat das unter dem Begriff der Verheißung zusammengefasst. Und mir ist aufgefallen, Gott setzt diese präfaktische Art immer dann, also diese Verheißungen immer dann, wenn es in seinen Augen zu Knotenpunkten in der Weltgeschichte kommt. So als wollte Gott sagen, Leute, Weltgeschichte schreiben ist immer noch meine Angelegenheit. Gott schreibt Geschichte. Und darum soll es heute Morgen gehen. Gott schreibt Geschichte. Ein erster Gedanke dazu, er macht seine Verheißung auch wahr. Seine präfaktischen Dinge, die er lange gesagt hat, die macht er wahr, die setzt er um. Gerade so des Geschehens rund um Weihnachten kommt das ganz markant zum Ausdruck. Es gibt eine Fülle von Aussagen im Wort Gottes, die Jahrhunderte vorher aufgeschrieben wurden und die sich dann ereignen. Bis hin zu dem Geburtsort Bethlehem. Im Propheten Micha, hunderte von Jahren vorher aufgeschrieben. Kann man nachlesen. Ich möchte zwei von diesen Verheißungen heute Morgen herausgreifen, die in Verbindung mit diesem Predigttext stehen, den ich dann auch gleich lesen möchte. Diese Verheißungen stehen im Prophetenbuch Jesaja. 8. Jahrhundert vor dieser Geburt Jesu Christi. Dort heißt es dann in Kapitel 7, Jesaja-Brief, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel, Gott mit uns. Und dann, einige Zeit später, nachdem Jesaja im Anschluss von einer dunklen, oft hoffnungsarmen Zeit auch geschrieben hat, in der dann auf einmal so ein helles Licht hineinstrahlt, begründet er dieses Bild des hellen Lichtes dann wieder mit einer solchen Verheißung. Und dann heißt es in Kapitel 9, Vers 5 und folgend. Ein Kind ist geboren. Der künftige König ist uns geschenkt und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Unsichtbarer Herrscher, umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Friede wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an der Rechtsordnung Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt. Hat es so beschlossen und wird es tun. Ja, um zu sehen, was aus diesen Aussagen geworden ist, müssen wir nun einen Zeitsprung von einigen Jahrhunderten machen. Sowohl was die Zeitspanne angeht, aber auch von der Dimension, die dieses Verheißungswort hat, müssen wir es umfangreicher denken. Wahrscheinlich weiter als Jesaja es selbst eingeschätzt hat. Im Predigtext für heute im Lukas-Evangelium Kapitel 1 kann man das nachlesen. Und dazu lese ich uns die Verse 26 und bis 38. Als Elisabeth im 6. Monat war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Die war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich zu großem ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Und da sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn Davids erheben und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Die Botschaft des Engels, die greift auf die beiden vorhin genannten alttestamentlichen Verheißungen zurück. Und der Engel kündigt an, dass sie jetzt beginnen werden. Sie beginnen jetzt, sich zu erfüllen. Und bevor ich auf die Einzelheiten des Predigttextes eingehen werde im Lukas-Evangelium, ist mir das wichtig, doch herauszustellen. Was ist Christsein? Was macht Christsein aus? Christsein heißt doch auch, diesem Gott zu vertrauen, der die Zukunft der Welt lenken und bestimmen kann. Ja, der das tut. Der die Zukunft der Welt ja sogar selbst noch initiiert. Ich glaube, diese Grundaussage, die gilt nicht nur für damals. Gerade in Zeiten, in denen manches so in Veränderung und Unsicherheit erscheint, dem Wandel begriffen ist. Eins bleibt feststehen. Gott schreibt Geschichte. Er ist immer noch Herr dieser Geschichte. Er bleibt das auch. Und er bleibt das nicht nur in der Weltgeschichte, sondern er bleibt das auch in deiner Geschichte. Er bleibt das auch in meiner Geschichte. Gott ist Herr der Geschichte. Gedanken weiter. Gott schreibt Geschichte. Er bindet Menschen mit ein. Das, was Maria da erlebt, ist ja einfach nur großartig, überwältigend, phänomenal, bombastisch. Ich weiß nicht, was man noch anfügen könnte. Ein Engel tritt richtig auf. Wir haben im Hauskreis die Woche drüber gesprochen. Mal gefragt, wer hat denn so eine Engelserscheinung mal richtig gehabt, zu sehen, einen Engel? Und dann hat er noch gesprochen. Boah. Ja, so war das bei Maria. So war das. Da erscheint der Engel und er spricht mit ihr. Aber setzen wir gleich mal beim Inhalt ein. Dieses Kind, Jesus, das sie einmal bekommen würde, würde eine nicht endende Herrschaft beginnen. Davon spricht er. Dieser Jesus würde nicht nur ein von Gott beauftragte Person sein, also das alleine ja schon mal zu denken, dass ein Engel kommt und dir das sagt, ist ja. Aber dieser Jesus noch mehr, der würde Sohn des Höchsten heißen. Und das ist ein Hoheitstitel wie Eure Majestät. Das ist der Titel für den Sohn Gottes selbst. Versuchen wir doch mal nur mal einen Moment, die ganzen Emotionen, die sich in Maria abgespielt haben müssen, mal außen Betracht zu lassen. Sehen wir doch mal so die nüchterne Botschaft an. Und die lautet doch, Gott kündigt sein Handeln an und dazu will er dich, Maria, sagt der Engel, dazu will er dich gebrauchen. Maria wird sprichwörtlich eine tragende Rolle spielen in dem ganzen Geschehen. Ein Baustein der Erfüllungsgeschichte Gottes. Klar, könnte Gott auch ganz souverän ohne Menschen handeln. Manchmal tut er das ja auch. Also er hätte Jesus sicherlich aus dem Nichts einfach da um die Kurve kommen lassen können, als erwachsener Mann. Hätte er machen können. Wäre Jesus ja auch Mensch gewesen. Aber nein, Gott gibt sich in diese Welt und er fängt dort mit an, wo jeder Mensch anfangen soll. Als Säugling. Ja, noch vorher, in der Schwangerschaft. Jesus, dessen Name übersetzt, der Herr ist Rettung, der Herr ist Heil bedeutet, der soll als Säugling geboren werden, hilflos und klein, auf die Fürsorge angewiesen. Und wer soll die Fürsorge erstmal bringen? Zugegeben, da sind wir Evangelischen und wir Freikirchlichen ein bisschen weiter weg von. Ja? Aber ich kann mir vorstellen, Maria, wenn sie das hört, Gottes Sohn kommt zur Welt und ich soll den austragen? Da ist Maria nicht ein Kieselstein in der Geschichte, der einfach weggeworfen wird. Gott hat ihr eine besondere Rolle zugewiesen. Als evangelische Christen lehnen wir eine wie auch immer geartete Marienverehrung ab. Ja, Maria wird weder hier noch irgendwo anders in biblischen Texten diejenige, die unser Anliegen, das ist in der katholischen Kirche ganz stark, die unser Anliegen stellvertretend zu Jesus Christus bringen soll. Nein, das haben wir nicht. Doch, sie wird Mutter dieses Jesuskindes werden. Sie wird Mutter dieses Jesuskindes werden. Und ihr Mütter, zu euren Kindern, die ihr selbst ausgetragen habt, gibt es ein besonderes Verhältnis, oder? So ist das. Sie ist damit eine, so beschreibt es hier der Engel, eine von Gott in besonderer Art und Weise begnadete Person. Aber sie bleibt Mensch. Sie bleibt Mensch, die der Vergebung der Schuld vor Gott bedarf. Und sie bleibt dann auch diejenige, für die dieses Jesuskind dann einmal selbst zum Retter werden muss. Gott schreibt Geschichte, habe ich gesagt, und er bindet Menschen mit ein. Ich finde, Gottes Art ist manchmal ganz schön eigentümlich. Gelegentlich habe ich den Eindruck, er lässt keine Schwachstelle aus, um seine Geschichte voranzubringen. Und im ganzen Handeln Gottes sind wir Menschen doch die Schwachstelle, oder? Jeder von uns hat seine Eigenarten, seine Begrenzungen. Maria wird die auch gehabt haben. Jeder hat seine Verletzungen, seine Verirrungen. Und uns bindet Gott in die Geschichte ein, in seine Geschichte. Darf ich mal persönlicher sagen? Trotz meiner und deiner Unvollkommenheit gehörst du und gehöre ich als Christen zur Geschichte Gottes. Ich weiß nicht, ob es sein kann, dass dieser Gedanke für einen Moment mal in dir Raum greift. Ich mit dem, was ich bin, gehöre zu Gottes Geschichte. Mir geht das so, wann immer ich diesen Gedanken in meinem Herzen wirklich zulasse, bewegt sich etwas in mir. Komme ich in Staunen. Fasse ich es fast nicht. Dass Gott tatsächlich das aufnehmen, dass Gott tatsächlich das möchte. Na, ich komme mal zurück. Hier zwackelt irgendwie was, ne? Okay. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem mitverfolgen. Ich sehe das nur immer so ein bisschen hier zwitschern. Ich komme nochmal zurück zur biblischen Geschichte. Die damaligen Ereignisse waren ja keine Halluzination, die Maria dort hatte. Und wie komme ich drauf? Maria kann den Engel sogar etwas fragen und er antwortet ihr. Und was er ihr sagt, ist in mehrerer Hinsicht wieder unfassbar. Und sie weiß gar nicht, wo sie da anfangen soll. Können wir uns mal so ein bisschen hineinversetzen in die Situation? Ansatzweise. Der Engel erzählt so großartig, was da alles kommen wird. Und sie wird schwanger werden und hallo? Hallo, lieber Engel? Hast du dich nicht vertan, was deine Ausführungen betrifft? Neben den ganz vielen großen Ungereimtheiten, Gottes Sohn, gibt es noch eine klitzekleine biologische Kleinigkeit? Wie bitte? Und Maria fragt den Engel, sag mal, wie soll das zugehen? Ich bin doch noch mit keinem Mann zusammen. Und der Engel antwortet, Gottes Geist wird über dich kommen und seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Gottes Sohn genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn trotz ihres Alters. Sie ist bereits im 6. Monat und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Gott schreibt Geschichte, mein dritter Punkt. Auch wenn unser Verstand Error angibt. Maria war zum damaligen Zeitpunkt mit Josef verlobt. Und verlobt, nicht verheiratet, verlobt bedeutete, man hatte so eine feierliche Absichtserklärung gegeben, füreinander. Und diese hatten auch andere Personen diese Absichtserklärung zu respektieren. Ein Eindringen in diese Verlobungsbeziehung war verboten. Aber die beiden waren noch nicht verheiratet. Die letztendliche öffentliche feierliche Beschließungszeremonie, also die Hochzeit, die war noch nicht erfolgt. Aus diesem Grunde hatten die beiden auch miteinander noch keinen Geschlechtsverkehr. Das gehört nach Gottes Wort in die Ehe. Und daran hatten sich Maria und Josef gehalten und genau das ist es, was die Maria ja zum Erstaunen bringen lässt. Diese Klitzekleinigkeit fehlt doch noch, oder? Wie soll das geschehen? In Marias Ohren klangen die Worte des Engels daher wahrscheinlich nicht wie Weihnachtsglocken. Das war eine Botschaft, die eigentlich tiefes Erschrecken hervorruft. Entsetzen, unabsehbare Konsequenzen. Ich glaube, man kann so richtig nachgehen, was sie da gedacht haben muss. Was würde das bedeuten? Für eine verlobte junge Frau damals war diese Nachricht eine Katastrophe, denn der Josef konnte immer auftreten und sagte, von mir ist das nicht. Und das, was der Engel sagt, hätte zur damaligen Zeit auch mit einer öffentlichen Steinigung der Maria enden können, wenn es umgesetzt würde. Ihre stammelnde Frage, wie soll das zugehen, ist darum nur zu verständlich. Und dann die Beschreibung dieses Engels. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Immer wenn ich diese Stelle lese, komme ich nicht so viel weiter. Da sperrt sich was in mir. Und ich glaube, das ist bewusst auch so gesetzt. Da sperrt sich was. Die Übersetzung der guten Nachricht hat hier ganz bewusst von einem Wunder gesprochen. Und Wunder bedeutet doch für meinen Verstand nicht nachvollziehbar. Außerhalb der Gesetzmäßigkeiten, das ist Wunder. Außerhalb der Gesetzmäßigkeiten. Und so will ich das auch stehen lassen. Gottes Wort hatte gar kein Interesse, genau zu sagen, wie. Sondern es wird umschrieben als ein Wunder, das durch den Geist Gottes geschieht. Dadurch wird diese Maria schwanger. Nicht durch Josef oder einen anderen Mann. Was mir weiterhilft, ist der letzte Satz. Und der lautet, für Gott ist nichts unmöglich. Ich glaube, das ist die Botschaft, die Maria auch zunächst einmal ganz fest mitnehmen soll. Du, Maria, für Gott ist nichts unmöglich. Die Ereignisse, die jetzt kommen werden, die sind größer, als dein Verstand fassen kann. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Und der Engel, der spricht diese Worte nicht in einem, kann ich mir vorstellen, nicht in einem rechthaberischen Ton aus. Es ist vielmehr eine Aussage, die eine Einladung darstellt für Maria. Eine Einladung zu vertrauen. Eine Einladung, das eigene Leben ganz in die Hände dieses Gottes zu legen. Und manchmal ist Gott sogar dann dabei so fürsorglich und gibt, wie hier der Maria, so ein begleitendes Zeichen seiner Vollmacht. So zeigt ihr der Engel Gottes den Menschen, der sie verstehen wird, Elisabeth. Dem wird sie ihr Herz ausschütten und kurz nach dieser Begebenheit macht sie sich auch auf den Weg zu dieser Elisabeth. Denn so deutet der Engel an, auch Elisabeth hat diese Kraft Gottes erfahren, die an ihr gehandelt wird und darüber ist sie schwanger geworden. In einem Alter, wo eine Frau nicht mehr schwanger werden würde. Ich erkenne hier wieder den seelsorglichen Faktor. den Faden, der sich durch den ganzen Bericht durchzieht. So ist Gott. Das gehört zu seiner Wesensart. Er sorgt sich um uns. Er nimmt uns nicht den Vertrauensschritt, sich auf sein Handeln einzulassen, den nimmt er uns nicht ab. Aber er gibt uns Hilfestellung, in dieses Vertrauen hineinzuwachsen. Gott schreibt Geschichte. Und was sagt Maria dann zum Schluss? Ich gehöre, Vers 38, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Diesen Entschluss fasst Maria. Ohne in der Situation noch zu wissen, was im Einzelnen da alles kommt. Viele Fragezeichen sind immer noch gesetzt. Aber sie erkennt Gottes Handeln an. Als ein Handeln, das größer ist, als ihr Verstand es fassen kann. Und sie möchte sich wiederfinden in diesem Handeln Gottes. Mir geschehe, was du gesagt hast. Wie ist das mit uns? Vertrauen wir uns diesem Gott an, der Geschichte schreiben will? Der Geschichte schreibt? Vertrauen wir uns ihm im ganz Praktischen, im Vollzug unseres Lebens an? Oder wollen wir diejenigen sein, die die Fäden immer in der Hand haben? Mir geschehe, wie du gesagt hast. Diesen Entschluss zu fassen, dass auch das in meinem Leben Gottes Willen geschehen kann und ich ein Ja dazu sagen will, diesen Entschluss zu fassen, nimmt uns Gott nicht ab. Der stellt uns immer davor, aber er lädt uns ein, er begleitet uns, wie er Maria durch diesen Engel begleitet hat, dass wir hinkommen dazu, diesen Entschluss zu fassen, weil er gut ist für unser Leben, weil Gott eben Geschichte mit uns schreiben möchte. Kann es sein, dass er Geschichte mit dir schreiben möchte? Ja, Geschichte mit dir schreibt. Kann es sein, dass er heute noch mal wartet darauf, dass du sagst, Gott, an mir geschehe das, was du willst. Hier bin ich. Amen. Vor dem Abendmahl lasse ich eine kurze Zeit, in der jeder, der möchte, persönlich ins Gebet gehen kann. Gott schreibt Geschichte. Er schreibt sie mit dir. Er geht seelsorglich damit um. Er nimmt dich mit. Sagst du zu ihm Ja? Darauf kannst du ihm gerne eine Antwort geben. Lieber himmlischer Vater, wir leben jetzt in dieser Adventszeit, die wir uns als Menschen gesetzt haben. Eine Zeit, in der wir uns darauf besinnen wollen, dass dein Sohn Jesus Christus wirklich Mensch geworden ist. Er ist nicht nur einfach so hineingeplatzt in diese Welt, sondern du hast deine Vorgeschichte gehabt. Du hast deine Verheißungen gegeben, Jahrhunderte vorher, und du hast sie zur Erfüllung gebracht. Ja, du selbst bist derjenige, der Geschichte schreibt. Aber du schreibst nicht nur damals Geschichte. Du schreibst auf deine ganz eigene Art und Weise auch mit uns Geschichte. Herr, und so gib, dass wir bei aller Brüchigkeit uns als Person zu deiner Geschichte, die du mit uns schreibst, Ja sagen wollen. Hilf uns, da hineinzuwachsen und darin auch zu sehen, dass es eine gute Geschichte ist, die du mit uns vorhast. Amen.